Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen mehr Zeit haben, denn das ist ein sehr interessantes Thema. Aber bevor ich mit dem Thema anfange, möchte ich erst noch eine kurze Bemerkung machen zu dem Flugzeugabsturz. Und zwar, macht die Türe auf! Macht die Türe auf! Woran denkt ihr da? Die Tür ging nicht auf. Und ich habe dann gelesen im Internet, dass der Pilot, also der richtige Pilot, versucht hat, mit einem Beil die Tür aufzumachen. Aber sie ging nicht auf. Sie ging nicht auf. Und dann sind sie alle in den Tod gestürzt. Die waren alle außerhalb der Tür. Woran denkt er da? Ich denke da an Matthäus 25. Die Tür war zu und da war keine Rettung. Die sind alle ums Leben gekommen. Und es gibt auch für die 5 törichten Jungfrauen ein zu spät. Ich möchte euch daran erinnern, vielleicht ist das ein Hinweis auch für die Gemeinde Gottes, endlich aufzuwachen, ehe es tatsächlich zu spät ist. Denn das Gericht Gottes, wir werden noch in der Predigt drauf kommen, beginnt am Hause Gottes. Macht die Türe auf, macht die Türe auf. Das war so eine kurze Bemerkung von mir. Die Predigt, die ich ausgearbeitet habe, ist überschrieben: Meine Sünden und ich. Wie werde ich zum Überwinder? Wir haben es vorhin schon in der Lektion behandelt. Ja? Wir beten um den Spätregen und es ist richtig, um 7 Uhr früh und abends, wenigstens einmal am Tag. Aber wir brauchen nicht um den Spätregen bitten, wenn wir nicht den lieben Gott bitten, dass er uns auch vorbereitet für den Spätregen. Und das hat mit Überwinden zu tun, denn er kann uns den Spätregen nicht geben, wenn unser Charakter nicht dem Willen Gottes entspricht. Daher ist es sehr, sehr wichtig, uns darauf vorzubereiten, in Verbindung nicht mit unserer eigenen Kraft, sondern in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und von daher ist es sehr wichtig, dass wir täglich um den Heiligen Geist auch bitten. Wir leben in der Zeit des großen Versöhnungstages. Im Schattendienst mussten alle ihre Sünden bereuen und sich vor dem Herrn demütigen, damit sie nicht von dem Volk ausgerottet würden. Ich habe hier im Schrank von meinem Schwiegervater habe ich eine Notiz gesehen, die ich ihm einmal gegeben habe. Und das stammt also aus 4. Mose 15. Das habe ich ihm damals gegeben, weil der immer so gern im Wald geht, um Holz zu machen und das auch am Sabbat. Und da habe ich das unterstrichen: Bestrafung des Sabbatschänders. Und ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber im alten Bund war das so, wenn jemand am Sabbat gearbeitet hat, dann war das ein Todesvergehen. Dann musste er auf Befehl Gottes, könnt ihr mal selber nachlesen, gesteinigt werden. Und das ist also nicht nur hier jetzt in 4. Mose 15, sondern das wird auch berichtet in 2. Mose 31, 12 bis 17 und 2. Mose 35, 1 bis 3. Ich werde es jetzt nicht ausführen, aber das ist genauso schlimm wie Ehebruch. Vielleicht sogar noch schlimmer, ich weiß es nicht. Aber der Mose hat nicht gewusst, was er mit dem Mann machen soll. Und da hat der Herr dann zu ihm gesagt, der Mann muss unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus und sie steinigten ihn, dass er starb, wie der Herr es Mose geboten hatte. Also wir können froh sein, dass wir in der Zeit der Gnade leben und da müssen wir jetzt dran arbeiten, dass wir hier von Gott unseren Charakter ändern lassen. In gleicher Weise sollten jetzt alle, die ihren Namen im Lebensbuch erhalten wollen, in den wenigen noch verbleibenden Tagen ihrer Gnadenzeit ihre Sünden bereuen und ihre Seele durch wahrhafte Buße vor dem Herrn demütigen. Das Herz muss einer tiefgehenden, gewissenhaften Prüfung unterzogen werden. Der leichtfertige, oberflächliche Geist, den so viele bekenntliche Christen an den Tag legen, muss abgetan werden. Zitat Ende, stammt aus dem Großen Kampf, Seite 489. Nicht, dass es am Ende der Gnadenzeit heißt, gewogen und zu leicht befunden. Daniel 5, Vers 27. Da kann man also schon Angst kriegen, ne? Wenn man sowas hört. Und ich möchte jetzt nicht, dass ihr Angst habt. In 1. Petrus 4, Vers 17 heißt es also, das Gericht Gottes beginnt wo? Am Hause Gottes. Und in Lukas 18, Vers 8, der Sohn des Menschen kommt, also wenn der Sohn des Menschen kommt, meinst du, er wird Glauben finden auf Erden? Und das ist immer das, was ich mich dann frage. Auf der einen Seite soll also die Erde noch einmal erleuchtet werden von der Herrlichkeit des Evangeliums. Und auf der anderen Seite steht hier, dass kein Glaube mehr da ist. Und Glaube heißt ja Vertrauen, dass die Menschen einfach mehr an ihren Wohlstand denken als an die Dinge, die Gott geben möchte. In Anbetracht dieser Aussagen stellt sich die Frage, wie wir mit bewussten Übertretungen der Gebote Gottes vor allen Dingen so direkt am Ende der Gnadenzeit umgehen. Was ist dazu unsererseits praktisch erforderlich? Fragezeichen. Erkannte Sünden abzulegen bedeutet keinesfalls sündlos zu sein. Denn selbst wenn jemand ab sofort in Gedanken, Worten und Taten nicht mehr sündigen würde, hätte er immer noch seine sündige menschliche Natur und die Unvollkommenheit seines Charakters. Gibt's wieder ein Zitat? Meine Brüder und Schwestern, glaubt ihr, ihr müsstet sündlos sein, bevor ihr euch darauf verlassen könnt, dass er euch retten wird? Wenn solche Gedanken in euren Köpfen herumspucken, dann fürchte ich, werdet ihr keine Kraft empfangen und schließlich den Mut verlieren. Für die Gemeinde geschrieben, Band 1, Seite 371. Ich habe Christen sagen hören, es ist unmöglich, alle sündigen Gewohnheiten zu überwinden. Wie kommen wir zu solchen Schlussfolgerungen? Weil sie sagen, dass ja selbst der Apostel Paulus dies geschrieben hat. Wir lesen gemeinsam aus dem Römerbrief, Kapitel 7, Verse 15 bis 19 oder vielleicht sogar Verse 14 bis 20. Römerbrief, Kapitel 7, Verse 14 bis 20. Es ist überschrieben bei mir das Fleisch und die innewohnende Sünde. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe ich nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir einfach nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So, Das ist so erst einmal eine Bankrotterklärung. Und ich denke, da spricht der Apostel Paulus auch aus unserem Herzen. Außerdem in 1. Timotheus 1, Vers 15 aus der Hoffnung für alle steht, denn das ist unumstößlich wahr und gilt für jeden Menschen. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen, sagt der Apostel Paulus. Stellt euch einmal vor, der große Heidenapostel. Andere Übersetzung sagt, der Größte, der Rebellischste, welcher sich nicht unterordnen will. Unterordnen unter was? Unter die Gebote Gottes. Dabei wird unterstellt, dass er meinte, ich sündige immerfort. Aber in Römer 8, Leben im Heiligen Geist und vielen anderen seiner Briefe wird deutlich, dass Paulus den Sieg über die Sünden durch das Wirken Gottes längst erfahren hat. Und da habe ich jetzt kurz ein Ding. Ich habe jetzt in der Früh immer dieses Buch hier gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gab es einmal und das ist so wertvoll. Ich ärgere mich so, dass ich das nicht gelesen habe, wo die Monika so krank war. Denn da wird von Befreiung gesprochen, aus Depressionen. Hochinteressant. Da gibt es einen ersten Band und das ist jetzt der zweite. Und das ist von einem Prediger, der selber mit Okkultismus zu tun gehabt hat, bevor er zum Glauben gekommen ist, von dem Bruder Murnau. So heißt er also. Also ein ganz hervorragendes Buch. Nicht zu fassen, wie Gott Gebete erhört, stammt aus dem Adventverlag. Also falls das nicht mehr gibt, ich kann das auch nachkopieren. Ja, aber das ist so wertvoll. Da wird genau aufgezeigt, wie es zu Befreiungen kommen kann. Und auch das hier würde ich euch also sehr empfehlen. Das behandelt praktisch die Angriffe, die Satan auf die Gemeinde hat. Besonders jetzt in dieser letzten Zeit. Denn wir sind ja seine Feinde letzten Endes. Ja, und draußen die Welt, die hat er ja eh. Und von daher sind das also ganz, ganz wertvolle Bücher. Gut. Allerdings behauptete er nie, sündlos zu sein. Also der Apostel Paulus hat nie behauptet, er ist sündlos. Und das würde ich niemals behaupten. Auch wenn wir nie beanspruchen können, ohne Sünde zu sein, können wir dennoch erkannte Übertretungen ablegen bzw. überwinden. Und darum geht es jetzt heute. Das ist nicht nur möglich, sondern auch unser Vorrecht und Gottes Absicht. Jesus sagte zu der Ehebrecherin, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Meint ihr jetzt, dass die Maria Magdalena oder wer das auch immer war, in Zukunft nicht mehr gesündigt hat? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie keine Ehebrecherin mehr war. Aber es gibt ja nicht nur dieses eine, das siebte Gebot, sondern es gibt auch noch sieben andere. Neun andere. Hier ein Zitat von McCurry, das war ein Quäker aus dem Buch Leben im Sieg. Das ist jetzt ein Einschub, da muss ich jetzt aufpassen. Muss ich jetzt suchen, irgendwo habe ich das. Das ist immer das Problem, wenn man so viele Blätter hat. Finde ich jetzt nicht. Ah ja, doch, da ist es doch. So. Also das stammt aus dem Buch, Zitat aus dem Buch Leben im Sieg. Zitat. Es gibt viele Sünden, von denen wir alle überzeugt sind, dass sie aufgegeben werden müssen. Also Beispiel, ein Dieb oder ein Mörder oder ein Ehebrecher müssen doch von ihrem Verhalten, müssen das doch ändern, wenn sie nicht verloren gehen wollen. Das versichern wir doch alle. Wir verstehen ihnen doch nicht zu, wir gestehen ihnen doch nicht zu, mit diesen sündigen Gewohnheiten allmählich aufzuhören und lassen ihnen auch nicht einige Jahre oder Monate Zeit, um den Sieg zu erringen, sondern wir verlangen, dass sofort damit Schluss ist. So wie bei unseren Kindern. Können Sie damit sofort aufhören? Wenn das der Fall ist, warum kann dann nicht jede Sünde von heute auf morgen überwunden werden? Aber gerade die so genannten kleinen Sünden halten sich gewöhnlich sehr hartnäckig auf. Aber wenn man sogar mit den großen Sünden sofort aufhören kann, warum nicht mit den kleinen? Tausende wären froh, wenn sie ihre Gewohnheits- oder Lieblingssünden loswerden könnten. Aber sie wissen nicht, wie. Eine moralisch starke Person würde einfach sagen, wenn du weißt, dass es Sünde ist, dann lass es einfach, dann hör halt einfach auf damit. Aber der Schwache, moralisch Schwache, antwortet, ich habe es versucht, aber ich schaffe es einfach nicht. Schaffe es nie. Ich gehöre halt zu den Schwachen. Das lässt der Starke natürlich nicht gelten. Wenn du es ernsthaft wolltest, könntest du es auch. Da kannst du ja zum Beispiel mal probieren, ja, im Boxkampf mit deinem Sohn zu kämpfen. Ja, den schaffst du vielleicht noch. Ja, aber versuch das mal mit Cassius Clay oder mit den Vitali Klitschko. Der würde ich auf jeden Fall K.O. schlagen. Also, es kommt immer darauf an, mit wem wir kämpfen. Und wenn wir also meinen, wir können gegen Satan kämpfen, dann das kannst du vergessen. Ja? Also da muss jemand für uns kämpfen. Und das ist das Entscheidende. Ich habe zum Beispiel heute früh gelesen in dem Buch, da ging es also über Dämonenaustreibung. Und da gibt es doch wirklich welche, die gehen also in der Autorität hin, in ihrer eigenen Autorität und wollen Dämonen austreiben. Da lachen doch die Dämonen bloß drüber. Ja, du kannst doch böse Dämonen nur durch den Geist Gottes austreiben. Das ist doch nicht unsere Kraft, die das vermag. Und da legt er eben großen Wert drauf. Ja? Wir können gar nichts. Wir können nur das eben den Herrn anbefehlen und er kann dann letzten Endes auch den Sieg schenken. Dann gibt es die sogenannten Wortakrobaten, die behaupten, es liegt wohl an der Formulierung. Du darfst nicht beten, lieber Gott, ich möchte damit aufhören, sondern du musst sagen, lieber Gott, ich will damit aufhören. Als wenn Gott dein Herzensanliegen nicht schon längst deuten könnte. Denn wenn das Evangelium Jesu Christi, also seine Verheißungen und das Wirken des Heiligen Geistes nicht für die schwächste Person in der Welt ausreichen, dann sind sie wertlos. So schreibt Paulus an die Gemeindeglieder in Korinth, als Heilige und Geheiligte in Christus, sowohl er anschließend einige ihrer sündigen Gewohnheiten aufgezählt hat, die sie eigentlich vom ewigen Leben ausschließen würden. Also steht also in 1. Korinther 6, Vers 11. Und vorher, da zählt er ja diese ganzen Sünden auf. Ihr seid Ehebrecher, ja, Diebe, Räuber, Mörder und so weiter. Ja? Und das seid ihr gewesen, ja? Spricht er. Also er spricht ja von den 10 Geboten. Aber dann sagt er in Vers 11, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden. Durch was? Durch den Namen des Herrn Jesus Christus, durch den Geist unseres Gottes. Und in 1. Johannes 5, 1 bis 5 heißt es, das ist praktisch der Lösungssatz für unser Problem. Ich zitiere. Und das sind so wunderbare Worte, dass wir sie auswendig lernen sollten. Merke. Ich lese hier auch nach der Schlachterübersetzung. Jeder, der glaubt, dass Jesus, der Christus, also der Gesalbte Gottes ist, der ist aus Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind unheimlich schwer. Steht es da? Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, und darauf kommt es an, überwindet die Welt. Und unser Vertrauen oder unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und ihm sollen wir unser ganzes Vertrauen schenken. Jetzt könnte ich damit auch schon sagen, Amen. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Ihm sollen wir nicht nur unser ganzes Vertrauen schenken, sondern auch unser ganzes Ich. Und das ist dieser Streit, das ist dieser Kampf, der immer wieder stattfindet, solange wir leben. Wir müssen vom Geist Gottes neu geboren werden, damit wir neue Gedanken, Interessen, Zuneigungen und Motive bekommen und unser Wille im Einklang mit Gottes Willen gebracht wird. Das ist also aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, Seite 232. Oder Bilder vom Reiche Gottes, Seite 73. Im biblischen Sprachgebrauch heißt das nichts anderes, als dass er uns das Gesetz in Herz und Sinn schreiben will, bereits geschrieben hat. Jeremia 31, Vers 33, Hebräer 8, Vers 10. Also es ist auch hier wieder interessant, das Neue Testament, das Alte Testament, beides sagen das Gleiche aus. Doch was schreibt Matthäus? Ausrufezeichen, Matthäus 22, Vers 37 und 38. Was sagt der Matthäus? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, also Klammer, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste, höchste und größte Gebot. 5. Mose 6, Vers 5, auch wieder, steht schon im Alten Testament. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18. Also es ist immer wieder das Gleiche. Ja? Wie hat Jesus den Bösen überwunden? Es steht geschrieben. Und wiederum sage ich, es steht geschrieben. Und was war das für eine Bibel? Da gab es noch kein Neues Testament. Da gab es nur, in Klammer, das Alte Testament. Aber ich würde die Bezeichnung Altes streichen. Streicht es aus euren Vokabular. Ja? Das ist die Bibel Jesu gewesen. Und es gibt keine andere. Ja? Das Neue Testament ist dann nur noch die Erweiterung. Die Geschichte Jesu, die Geschichte der Gemeinde Jesu und die Apostelgeschichte, die Kirchengeschichte und die baldige Wiederkunft Jesu. Jetzt komme ich zu B. Schwester Weid schreibt, die geistliche Neugeburt können wir nicht einfach als gegeben annehmen, denn sie wird nicht durch die Taufe bewirkt, und ist eine seltene Erfahrung in dieser Zeit. Bibelkommentar, Band 6, Seite 1075. Und es gibt ein klares Merkmal, an dem jeder selbst prüfen kann, ob er vom Heiligen Geist neugeboren ist. Jetzt bitte passt gut auf. Er wird dann die Gesinnung Jesu haben. Und wie war die Gesinnung Jesu? Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das ist die Gesinnung Jesu. Versuchst du also mit Widerwillen oder Zähneknirschen Gottes Gebote zu halten, bist du bestimmt noch nicht vom Geist Gottes geboren. Dann sind alle Versuche, geistlich zu wachsen, nach Galater 5, 22 und 23 Frucht zu bringen vergeblich. Vielleicht wendest du ein, dass du aber bereits sündige Gewohnheiten abgelegt hast. Aber das ist kein sicheres Zeichen der geistlichen Neugeburt. Denn du gehörst damit möglicherweise zu den Menschen mit einem starken Willen, die auf die folgende Beschreibung von Schwester White zutrifft. Erziehung und Bildung, Willenskraft und menschliche Anstrengungen können bewirken, dass sich der Mensch nach außen hin vorbildlich verhält. Aber das Herz können nicht verändert werden. Also praktisch schlechte Gewohnheiten können nicht so leicht abgelegt werden. Sie sind nicht imstande, die verborgenen Triebkräfte des Herzens zu reinigen. Zuerst muss ein neues Leben von oben geschenkt werden, ehe es einem Menschen möglich ist, sich von der Sünde zur Heiligkeit zu kehren. Das stammt aus Der bessere Weg von 1980 bis 1993, Seite 14, Seite 43, Vergleiche Ausgabe 95, Seite 17 und 62. Also jeder Christ und Adventist sollte die Gebrauchsanleitung, wie man zu Christus finden, Sünden überwindet und mit ihm lebt, genau kennen. Daher studiere das Büchlein Schritte zu Jesus oder Der Weg zu Christus und lass es zu, dass Gott während dieses Studiums deine Augen öffnet und dein Herz erweicht und du wirst eine besondere Erfahrung machen. Und ich weiß zum Beispiel von einem Prediger aus Bolivien, den kennt ihr ja, der war schon hier, er hat gesagt, er liest jetzt gerade dieses Buch Schritte zu Jesus schon das 40. Mal. Also dieses Buch solltet ihr immer im Auto dabei haben. Aber bitte nicht beim Autofahren lesen. In den Aussagen von Johannes wird neben der Neugeburt durch den Geist Gottes die Rolle der Liebe und des Glaubens zum Ableben sündiger Gewohnheiten erwähnt. Wir dürfen nicht nur das Halten der Gebote und den Glauben an Jesus betonen, die Liebe zu Gott aber vernachlässigen. Also so wie wir es vorhin gelesen haben, ne? Wo Jesus praktisch die Gebote Gottes zusammengefasst hat. Das Motiv, um Gott gehorsam zu sein, muss die Liebe sein. Nichts anderes. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitmenschen. Das wird uns dann letzten Endes auch helfen. Nach 1. Korinther 13, Vers 2 ist der Glaube aber ohne die Liebe wertlos. Die Liebe zu Gott, Jesus, ist die stärkste Motivation, seine Gebote zu halten. Und viel wirksamer als unsere Angst vor Strafe. Da denke ich jetzt an den Text in 5. Mose 30, Vers 20. Das haben wir neulich auch studiert. Ja, und da wird also von einem Anhängen an Gott, an Jesus, wie an einer guten Ehe erinnert. Und ich denke hier auch zum Beispiel an den Jakob, ja, wo er mit den Herrn gerungen hat, am Jabok. Ja. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Johannes erklärt uns in 1. Johannes 4, Vers 10, 16 und 19 aus der Guten Nachricht. Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Man kann es auch so lesen, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott zuerst geliebt, sondern er hat uns geliebt. Und das ist eine bedingungslose Liebe. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Daher, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Das muss man wirklich betonen. Wenn wir diese Liebe überdenken und begreifen, ihr Vertrauen und sie auf uns wirken lassen, wird das doch Gegenliebe in uns erwecken, oder? Es muss doch Gegenliebe in uns erwecken. Daher die Frage, liebst du Gott? Woran erkennst du das, dass du Gott liebst? Vielleicht sollten wir unser bisheriges Gottesbild einmal in Frage stellen. Im Buch Ezekiel, das er jetzt am Montag immer studiert hat, mit unserer Michaela, gibt es eine wunderbare Verheißung Gottes. Und zwar in Ezekiel 36, Vers 26 und 27. Auch hier lese ich nach der guten Nachricht. Vers 26, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Das ist die Neugeburt oder die verliehene Gerechtigkeit. Vers 27, ich erfülle euch mit meinem Geist und mache auch aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben und auf meine Gebote achten und sie befolgen. Das ist die Heiligung durch den Heiligen Geist oder die zugerechnete Gerechtigkeit. Da habt ihr das, in zwei Versen habt ihr das drin. Ja? Jetzt habe ich auch wieder ein paar Zitate. Ich habe hier hingeschrieben, wenn es ein Zeitproblem geben soll, ich es weglassen. Wie sieht es jetzt mit eurer Zeit aus? Soll ich sie euch geben, diese Zitate? Okay. Schwester White schreibt, wir empfangen sowohl die Rechtfertigung durch Christus als auch den verheißenen Geist. Durch den Glauben. Galater 2, Vers 16, Galater 3, Vers 14. Da steht, daher ist unser Glaube der Sieg über sündige Gewohnheiten und Versuchungen. Und jedes Versagen der Kinder Gottes ist auf Mangel an Glauben, also an Vertrauen zurückzuführen. Aber wie die Liebe zu Gott bringen wir auch den rettenden Glauben nicht aus uns selbst heraus. Glaube bedeutet Vertrauen. Und Vertrauen entwickelt sich, indem wir unser Gegenüber, in diesem Fall Gott, kennenlernen. Johannes 17, Vers 3. Konzentrieren wir uns also darauf, Christus besser kennenzulernen, entsteht der Glaube und dann das Vertrauen wie von selbst. Ja, und das ist der Kampf, den wir führen müssen. Das ist der Kampf, Jesus kennenzulernen. Ja, der tägliche Kampf. Und das wird uns dann letzten Endes auch immer mehr zu Überwindern machen. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und Adam erkannte seine Frau und sie trug Frucht. Also aus diesem Kennenlernen entsteht die Frucht, dass wir gerne den Willen Gottes tun wollen. Konzentrieren wir uns also darauf, Christus besser kennenzulernen. Wie geht es? Eine stille Stunde mit Jesus pro Tag zu verbringen. Und da rate ich euch besonders Matthäus 27, die Leidensgeschichte von Jesus, wo er für uns am Kreuz gestorben ist. Also eine stille Stunde mit Christus pro Tag zu verbringen, rät uns deshalb Schwester Weid und schreibt über die Folgen. Dann wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem Geist erfüllt werden. Aus Leben Jesu, der eine, Jesus Christus, Seite 67. Genau das haben wir alle nötig und deshalb sollten wir Gottes Geist in uns wirken lassen. Wenn wir verstanden haben, was dies beim Ableben sündiger Gewohnheiten für eine Rolle spielt, werden wir erkennen, dass wir dies nie aus uns selbst schaffen können. Es geht nicht aus uns selbst. Also konzentrieren wir uns allein auf Christus und die Beziehung zu ihm. Das ist, wie gesagt, unser Kampf. Dann werden wir auch Sieg über unsere Sünden und die Versuchungen geschenkt bekommen. Die Dauer dafür hängt nicht von der Zeit ab, sondern von verschiedenen Voraussetzungen, deren Umsetzung bei jedem Christen unterschiedlich sein kann. Voraussetzungen zum Ablegen bewusster Sünden sind folgende Punkte. Erstens, die völlige Übergabe an Jesus. Paulus sagt, früher habt ihr alle eure Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifung und Zügellosigkeit gestellt, so stellt jetzt umgekehrt eure Fähigkeiten in den Dienst Gottes. Römer 6, Vers 19. Tägliche rückhaltlose Hingabe an Christus ist die Grundlage, dass er unser Sündenproblem lösen kann. Auch hier schreibt Schwester Weid, ich zitiere, niemand kann sich selbst von seiner Sündensucht, Selbstsucht befreien. Dies muss Christus tun. Dann beten wir, das ist jetzt ein Gebet, Herr, nimm mein Herz, es ist dein Eigentum. Erhalte es rein, denn ich selbst kann es nicht. Rette mich trotz meiner selbst. Erhebe mich in eine reine und heilige Atmosphäre. Bilder vom Reich Gottes, Seite 25. Aus dem revidierten Text. Dann weiteres Zitat. Wenn das Herz nicht bedingungslos Gott übergeben wird, bleibt ein Mensch nicht im wahren Weinstock und kann an ihn weder gedeihen noch Frucht bringen. Denn Gott wird nicht den kleinsten Kompromiss mit einer Sünde eingehen. Das sind Worte, ne? Zweitens, das Eingeständnis der Sünde. Bevor wir sündige Gewohnheiten ablegen können, müssen wir sie uns vor Gott eingestehen. Eine Sünde zu bekennen, bedeutet, Gott Recht zu geben. Die Folge echter Reue, wir wissen vom Heiligen Geist, dass ein bestimmtes Verhalten Sünde ist. So, das hat uns jetzt der Geist Gottes gezeigt. Es war ein weiter Weg, ehe David nach Psalm 51 betete. Denn ich erkenne meine Vergehen gegen dich und meine Sünde ist stets vor mir, denn ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Das war das Bekenntnis von David, Psalm 51, Vers 5 und 6. Gott entfernt Sünde nicht einfach durch eine Art schmerzlose Operation aus unserem Leben, sondern macht sie uns in unserem Leben nach und nach bewusst. Das ist dann die geistliche Herzensbeschneidung. Drittens, das Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit und das Vertrauen auf das reinigte Wirken Gottes. David betete weiter, wasche meine Sünden ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Nach der Hoffnung für alle ist es auch. Wir müssen Gott unsere Unfähigkeit eingestehen, dass wir uns selbst niemals bessern können. Jeder Versuch, unser sündiges Verhalten selbst zu ändern, wird bald mit der Einsicht ändern, das haben wir vorhin schon gelesen, wollen habe ich's wohl, das Gute vollbringen kann ich nicht. Es gelingt mir einfach nicht, hat der Apostel Paulus gesagt. Als Paulus seine Hilflosigkeit eingestand, konnte der Heilige Geist ihn von sündigen Gewohnheiten befreien. Das haben wir dann auch in Römer 7 und auch in Kapitel 8, Vers 2 und 4. Viertens, behalte stets vor Augen, Gott verdammt dich nicht. In Römer 8, Vers 1 sagt Paulus, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wer will uns denn verdammen? Wer? Satan? Menschen? Es ist doch nachweisbar, dass ein Mensch, der sich verurteilt oder abgelehnt fühlt, meist so bleibt, wie er selbst ist. Erst eine Atmosphäre liebesvoller Annahme ermöglicht es ihm, sich zu ändern. Ist doch auch so, oder? Wenn in deiner Ehe ständig die Frau sagt, das kannst nicht und das ist nichts und das taucht nichts, irgendwann glaubst du es. Also das erleben wir als Eltern oder als Ehepartner, aber auch in unserem Verhältnis zu Gott. Deshalb ist es ein wichtiger Teil der Botschaft der Gerechtigkeit durch Christus, dass wir einen Fürsprecher bei dem Vater haben. Also, wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Christus bleibt unser Fürsprecher, ist unsere Gerechtigkeit. Wir werden nicht verdammt, auch wenn wir versagen. Das ist auch mal ganz wichtig, dass man das betont. Wir stehen wieder auf. Der Gerechte steht 7-mal wieder auf. Und Jesus sagt sogar 7-mal, 70-mal. Also da hört irgendwann das Zählen auf. Wieso Gott den Sünder lieben kann und ihn nicht verdammt, obwohl er die Sünde hasst, bleibt menschliches Denken verborgen. Fünftens, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es muss uns klar bewusst sein, wo unser eigener Einsatz gefordert ist, damit wir nicht dort einen Kampf kämpfen, wo wir ihn nicht gewinnen können. Was bedeutet es denn, dieser Kampf des Glaubens? Zitat: Den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen bedeutet nicht, den Kampf gegen die Sünde aus eigener Kraft aufzunehmen, sondern in jeder nur erdenklichen Situation die Verbindung zu Jesus zu halten. Vergleiche 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Da sagt Paulus: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. So lautet es also aus der revidierten Elberfelder. Deshalb lasst uns nun auch uns, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den von uns liegenden Wettkampf, in dem wir hinschauen, aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also es läuft immer wieder auf die gleiche Sache raus. Ja? Jesus betrachten. Ja? Nicht die Schlange anschauen, ja, sondern Jesus anschauen, mit Jesus studieren, mit Jesus durch den Tag gehen. Man könnte auch sagen, wenn ich meine Energie in die Pflege der Beziehung zu Christus investiere, macht er mich zu einem Überwinder, indem er mir und dir den Sieg schenkt. Paulus schrieb in 1. Korinther 15, Vers 56 und 57, Gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus. Das ist frohe Botschaft. Denn bezüglich des Sieges über Sünde und Satan gilt das Wort aus 5. Mose 3, 23. 5. Mose 3, Vers 22. Der Herr, euer Gott, kämpft für euch und ihr dürft stille sein. Wow. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Zitat: Ich habe lange versucht, den Sieg über Sünde zu erringen. Inzwischen ist mir längst klar geworden, warum mir das nicht gelungen ist. Anstatt das zu tun, was Gott von mir erwartet und wozu ich auch in der Lage bin, habe ich versucht, das zu tun, was nur Gott tun kann und deshalb auch gar nicht von mir erwartet. Also, das ist der Kampf. Jesus Christus hat an meiner Stelle den Sieg für mich errungen und ruft mir zu, sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Was ist die Welt? Jesus sagt, ich habe die Sünde überwunden. Stell dir mal vor, Jesus hätte nur eine einzige Sünde getan. Nur eine klitzekleine, einzige Sünde. Was wäre dann? Dann wäre alles verloren. Ja? Der Teufel hat gedacht, ha, jetzt kommt er endlich. Klasse. Na, den werde ich aufs Kreuz legen. Das wird mir gelingen, dass ich den irgendwo hinreißen kann, um eine einzige Sünde zu begehen. Ist ihm nicht gelungen. Ja, hat er nicht gemacht. Jesus ist seinen Geboten hundertprozentig treu geblieben. Und deshalb können wir uns hinter Jesus verstecken. Ja? Er ist unser Opfer. Und das müssen wir in die Welt hinaustragen. Für alle, die meinen, dass sie selbst den Sieg erkämpfen müssen, führt diese Irrtum zum täglichen Versagen. Das ist noch das Schlimme. Dein und mein Sieg ist untrennbar mit Christus verbunden und du kannst Christus als deinen persönlichen Sieger jederzeit in Anspruch nehmen. Ich mache Fehler, wenn ich es zulasse, dass sich irgendetwas zwischen Jesus und mich drängt, das mir den Blick auf ihn im Glauben verwehrt. Deshalb ist mein Motto: Aufsehen auf Jesus. Und ich höre die Stimme Jesu zu dir sagen: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9. Auch hier schreibt Schwester White: Wenn ich in dem Vertrauen handle, dass er mir den Sieg schenkt, enttäuscht er mir nicht. Indem er mir sein Leben des Sieges lebt, gibt er mir den Sieg. Und das haben wir auch in Johannes 15, ja? Der Weinstock und die Reben. Aber es liegt in meiner Entscheidung, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Meinen Willen übergeht Gott nicht. Dabei ist ausnahmsweise auch einmal unsere Entscheidung, unsere Willenskraft und unsere menschliche Anstrengung gefragt. Wir müssen selbst Tag für Tag die Beziehung mit Jesus aufrechterhalten, auch wollen. Das kann er nicht für uns tun. Aber er hat versprochen, uns vor dem Fallen zu bewahren, wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben. Hebräer 2, Vers 18: Denn worin er selbst gelitten und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Wenn wir erkannte Sünden ablegen und in Versuchung standhaft bleiben wollen, müssen wir Experten im guten Kampf des Glaubens sein. Sechstens, bleibe mit Christus verbunden. Es genügt nicht, dass ich anfange, einmal zu Jesus gehe und ihm alle meine Sünden und Probleme zu Füßen lege. Ich muss jeden Morgen erneut zu Jesus kommen und den Tag über mit ihm verbunden bleiben. Mit der Quelle des Lebens. Das haben wir ja heute auch in der Sabbatschule studiert, Sprüche 8, Vers 34 und 35. Da wird eben einfach gesagt: Wenn du zu mir kommst, dann hast du das Leben. Ja, wenn du an meiner Pforte täglich wachst, dann hast du das Leben. Aber viele Menschen wählen halt lieber den Tod. Ja, und da genügt nicht einmal in der Woche. Ja, das ist einfach zu wenig. Du isst ja auch nicht nur einmal in der Woche, oder? Johannes versicherte: Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht, genauer gesagt beständig. 1. Johannes 3, 6. Aber wir haben uns oft angestrengt, nicht mehr zu sündigen und dabei Zeit, Mühe und Energie verschwendet, die wir hätten einsetzen sollen, um ihn und in ihm zu bleiben. Wie die Rebe am Weinstock. Das ist tatsächlich das Entscheidende. Auch hier wieder ein Zitat aus der Bessere Weg. Wenn wir in Christus bleiben und seine Liebe in uns wohnt, werden unsere Gefühle, unsere Gedanken und all unser Tun im Einklang mit Gottes Willen stehen. Dies ist aber nicht gleich sofort in dem Moment, wenn jemand sein Leben Christus anvertraut. Das geschah weder bei Abraham noch bei Elia noch über Nacht und auch nicht bei den Jüngern Jesu oder bei irgendjemand anderen. In Christus bleiben geht über das Bekehrungserlebnis hinaus. Es bedeutet zu lernen, sein Vertrauen ganz und gar in Christi Kraft und Stärke zu setzen. Siebtens, kontrolliere deine Gedanken. Wie heißt es in einem Lied? Die Gedanken sind frei. Das wird den Kindern beigebracht. Unmöglich. Um nicht unnötig in Versuchung zu geraten, um ihn standhaft bleiben zu können, ist die Kontrolle unserer Gedanken entscheidend. Daher sind die Gedanken eben nicht frei, wie es uns in einem Lied empfohlen wird. Ich glaube, der Luther war es, der gesagt hat, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst sehr wohl verhindern, dass sie auf deinen Kopf Nester bauen. Das ist eine Willensentscheidung. Paulus schrieb in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5 folgendes. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Oder nach der Hoffnung für alle, ist die andere Übersetzung, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Zum einen müssen wir unsere Gedanken bewusst auf Positives lenken, wie es uns Paulus dringend ans Herz legt. Auch hier wieder ein Zitat. Wer Satans Anschlägen nicht zum Opfer fallen will, muss die Eingangstore seines Herzens wohl verwahren und sich hüten, das zu lesen, zu sehen oder zu hören, was unreine Gedanken hervorrufen könnte. Also diese Predigt halte ich nicht nur für euch, die halte ich auch für mich. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Gedanken umherschweifen und nach Belieben bei jedem Gegenstand verweilen, den uns Satan einflüstert. Wirken der Apostel, Seite 517. Pass auf, kleines Aug, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleine Hand, wohin du greifst. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Denn der Vater im Himmel hat dich lieb. Das ist ein Kinderlied, das gefällt mir sehr gut. Also das größte Einfallstor ist unser Auge. Ich habe meinen Schülern immer gesagt, 80% unserer Eindrücke werden durch das Auge wahrgenommen. Welch eine Gefahr. Besonders durchs Fernsehen, durchs Internet und so weiter. Da sind wir wirklich in einer Riesengefahr. Selbst dann, wenn wir durch die Straßen gehen, findest du Plakate mit einer entblößten Frau. Denken wir über die Sünde nach, werden wir fallen. Denken wir an Christus und vertrauen ihm, werden wir den Sieg über die Versuchung empfangen. Warum heißt es eigentlich richtig im Vater, darum heißt es eigentlich richtig im Vater unser? Und führe uns in der Versuchung und erlöse uns vom Bösen, also von Satan und den gefallenen Dämonen. Matthäus 6, Vers 13. Denn Gott führt niemanden in Versuchung. Ja? Daher ist unser Gebet, führe mich nicht in Versuchung, bewahre mich davor. Gott führt sicherlich in Prüfungen. Ja? Daher kann man vielleicht auch das als Prüfungen sehen. Aber was bringt mir das, um bei dem Beispiel von Cassius Clay zu bleiben, ja, wenn ich persönlich gegen Satan kämpfe, habe ich doch keine Chance. Ich kann doch ihn nur widerstehen im Vertrauen, im Glauben, wie auch die Schrift sagt. Also Jesus wird den Kampf führen. Ich darf mich hinter Jesus verstecken. Achtens, lebe im Bewusstsein der ständigen Gegenwart Gottes und seiner Liebe. Da gefällt mir das Lied so gut, Gott ist gegenwärtig. Ja, das Lied Nummer 36 in unserem Liederbuch. Schon David kannte dieses Geheimnis des Sieges, denn er schrieb, Psalm 16, Vers 8, ich habe den Herrn stets, alle Zeit vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Wunderbarer Text. Aber das muss uns auch bewusst sein. Psalm 139, Vers 5 nach der Schlachter. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das hat mir unheimlich geholfen, weil ich früher in Kalifornien war. Da sind wir mit so einem Greyhound-Bus gefahren Und da habe ich gedacht, du bist am Ende der Welt, ja, ey, wo ist Gott? Und ich wusste, Gott ist da, er beschützt uns, auch dann, ja, wenn wir vielleicht auch einmal einen Weg gehen, der ihnen vielleicht jetzt nicht so gefällt. Ja, also wir waren damals auch in Las Vegas, ja, und wir waren damals auch in Hollywood, haben uns das angeschaut, diese Universal Studios. Und komischerweise auch da wusste ich, ich bin beschützt von Gott. Trotz alledem ist es besser, wenn wir die Städte der Welt meiden. Ich war damals noch sehr jung, das muss ich also dazu sagen. Das war 1980. Aber trotzdem, dieser Text hat mir immer geholfen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das ist ein wunderbarer Text. Auch hier wieder ein Zitat. Für den Gläubigen gibt es keinen besseren Schutz vor Versuchungen und keinen stärkeren Ansporn zur Wahrhaftigkeit und Reinheit als das Wissen um die Gegenwart Gottes. Erziehung, Seite 257. So, jetzt habe ich dann wieder da. Angenommen, ich hätte ein Alkoholproblem. Haben wir ja heute in der Sabbatschule drüber gesprochen. Ich möchte etwas trinken, setze mich ins Auto und fahre zur nächsten Gaststätte. Denn ich bin schwach und kann mich gegen das Verlangen nach Alkohol nicht wehren. So. Aber als ich auf dem Parkplatz zur Gaststätte einbiegen will, erkenne ich im Rückspiegel in den Wagen hinter mir meinen Vereinigungsvorsteher. Eben noch dachte ich, ich sei schwach, aber plötzlich fühle ich mich stark. Ich kehre um und fahre nach Hause. Oder du siehst im Park ein gläubiges, unverheiratetes Teenagerpärchen. Der Mond scheint, sie sitzen eng umschlungen auf einer Bank und sie kämpfen gegen die Lust. Sie fühlen sich schwach und die Versuchung greift immer mehr nach ihnen. Plötzlich sehen sie das Auto ihrer Eltern, des Mädchens, an dem Park angrenzenden Kreuzung halten. Eben noch fühlen sie sich beide schwach, jetzt aber sind sie auf einmal stark. Was macht sie plötzlich so stark? Es ist die Nähe von Menschen, die sie kennen bzw. die sie lieben. Vielleicht spielt in diesen beiden Beispielen auch die Angst eine gewisse Rolle. Ich weiß es nicht. Aber Liebe ist ein noch viel stärkeres Motivation als Angst. Wenn ich meiner Frau, das ist leider nicht mehr, nur aus Angst treu wäre, da könnte ich doch zum Beispiel in Südafrika, als ich dort Urlaub gemacht hätte, die Angst verlieren, wenn meine Frau 10.000 Kilometer von mir entfernt ist. Aber wenn meine Ehe auf Liebe gegründet ist, werde ich meiner Frau treu bleiben. Und wenn Welten zwischen uns liegen würden. Liebe kann große Entfernungen überbrücken. Auch Gottes Liebe überbrückt große Entfernungen. Gott umgibt uns mit Liebe, nicht mit Verdammnis und will uns die Kraft schenken, Versuchungen zu überwinden. Wir hätten schon viel gewonnen, wenn wir uns immer seiner Gegenwart bewusst wären. Neuntens, mache dir bewusst, wie sehr Jesus durch unsere Sünde betrübt wird. Das darf man auch nicht vergessen. Das würde unser Verhalten ebenso verändern. Denken wir an Petrus, wie er nach der Verhaftung Jesu im Palast des Hohenpriesters am Feuer steht und schwört, ich kenne den nicht. Denke mal, der war mit Jesus unterwegs. Er versucht, sich selbst zu schützen, hat dabei aber Jesus völlig vergessen oder aus den Augen verloren. Plötzlich dreht er sich um und sieht ihm direkt in die Augen. Als er die Enttäuschung und das Mitleid in dessen Blick erkennt, weiß er, meine Verleugnung hat Jesus mehr und größeren Schmerz zugefügt als die Dornenkrone, die Verachtung und die Schläge seiner Peiniger. Das ist ein Satz. Aber er sieht in dem Blick Jesu keinerlei Tadel. keine Verurteilung und keinen Zorn. Da bricht Petrus das bricht Petrus das Herz. Er erkennt, was seine Sünde seinem besten Freund angetan hat. Er läuft hinaus und weint bitterlich. Lukas 22, 55 bis 62. Das waren reinigende Tränen, die Frucht brachten. Das Bewusstsein, wie sehr Jesus wegen unserer Sünden leiden musste und wie du und ich ihn auch heute immer wieder betrüben, kann uns wie nichts anderes motivieren, Sünden zu unterlassen und sündige Gewohnheiten abzulegen. Dann zehntens, wende dich deinen Mitmenschen zu und diene ihnen. Das hat Jesus immer getan. Er sagte, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Johannes 4, Vers 34. Sein Dienst für den Vater gab ihm Stärke, den Bösen zu widerstehen. Wie war das bei David mit der Bathseba, als er nicht mehr im Kampf stand? Da haben seine Augen eine sehr schöne Frau gesehen. Und das war's dann. Aber selbst da hat Gott noch das Beste draus gemacht. Sein Dienst für den Vater gab ihm Stärke, dem Bösen zu widerstehen. Das gilt auch für uns. Denn energischer Dienst hat schon oft gewaltige Stärken mobilisiert, die dabei halfen, dem Bösen zu widerstehen. Anderen Menschen ein Vorbild zu sein und sein eigenes Zeugnis von Christus nicht zu behindern, ist ein großer Ansporn, auf Christus zu vertrauen, mit ihm verbunden zu bleiben und nicht zu sündigen. Ich möchte dich einladen, dir darüber klar zu werden, wie es um deine Beziehung zu Jesus steht und woran es liegt, wenn er dir keinen Sieg über sündige Gewohnheiten und Versuchungen schenken kann. Ich möchte mit einer Aussage von Schwester White schließen, wo sie die Zeit kurz vor Ende der Gnadenzeit beschreibt. Da habe ich jetzt da noch das Buch dabei. Bevor ich jetzt dieses Zitat lese, habe ich nämlich auch noch auf der Seite 487 ein interessantes Zitat gefunden. Ich glaube, ich habe da einen Zettel reingelegt. Das ist ein anderer. 487. Genau, da haben wir es. Die verborgene Selbstsucht der Menschen ist in den Büchern des Himmels offenbart. Dort findet sich der Bericht unerfüllter Pflichten gegen die Mitmenschen, die Vernachlässigung der Ansprüche des Heilandes. Dort werden sie sehen, wie oft Satan die Zeit, die Gedanken und die Kraft gegeben wurden, die Christus gebühren. Traurig ist der Bericht, den Engel gegen Himmel tragen müssen. Vernunftbegabte Wesen, Menschen, die sich Nachfolge Christi nennen, sind gänzlich von den Trachten nach weltlichen Besitztümern oder nach den Genüssen irdischer Vergnügen in Anspruch genommen. Geld, Zeit und Kräfte werden den Aufwand der Genusssucht geopfert. Nur wenige Augenblicke sind dem Gebet, dem Schriftstudium, der Demütigung, der Seele und dem Bekennen der Sünde geweiht. Satan findet unzählige Pläne, um unsere Gedanken zu beschäftigen, damit sie sich nicht mit dem Werk befassen können, mit dem wir am besten vertraut sein sollten. Der Erzbetrüger hasst die großen Wahrheiten, die ein versöhnendes Opfer und einen allmächtigen Mittler erkennen lassen. Er weiß, dass für ihn alles davon abhängt, die Gedanken von Jesus und seiner Wahrheit abzulenken. Ah, da sind ganz, ganz wichtige Zitate drin. Das müsst ihr selber lesen. Mal wieder motivieren, auch dieses Buch, Der große Kampf, zu lesen. Also ich möchte mit einem Zitat noch jetzt schließen. Jahre der Gnadenzeit waren jeden gewährt, um ihren Charakter für den Himmel heranzubilden. Aber sie haben sich nie darin geübt, das Reine zu lieben, haben niemals die Sprache des Himmels gelernt. Nun ist es zu spät. Ein Leben der Empörung gegen Gott hat sie für den Himmel untauglich gemacht. Seine Reinheit, seine Heiligkeit und sein Friede wären ihnen eine Qual, die Herrlichkeit Gottes ein verzehrendes Feuer. Bibelkommentar, Seite 554. Nun erhebt sich bereits ein Reich, wieder das andere. Jetzt ist es noch nicht zu einem entschlossenen Kampfausbruch gekommen. Noch werden die vier Winde gehalten, bis die Diener Gottes an ihren Stirnen versiegelt sind. Dann werden die Mächte der Erde ihre Streitkräfte zur letzten großen Schlacht ordnen. Wie sorgsam sollten wir sein, wenn wir die kurze, noch verbleibende Zeit nützen sollten. Ich habe am Anfang gesagt, von den fünf törichten Jungfrauen, es war zu spät. Die Tür ging nicht mehr auf. Und wir wollen einfach daran denken, dass wir jetzt noch eine kurze Zeitspanne haben, wo wir uns einfach die Zeit nehmen dürfen, um Jesus besser kennenzulernen. Denn das ist das ewige Leben. Und damit möchte ich schließen. Amen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir sind so froh, dass du uns Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, dass er uns vorgelebt hat, wie es sein soll, wie unser Leben ausschauen soll. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel und wir können nur danken für das, was du, Herr Jesus, für uns getan hast. Und ich kann nur immer wieder dich loben und preisen und dir die Ehre geben für all das, was du uns jetzt noch in der Zukunft und in der Vergangenheit auch geschenkt hast. Wir wollen nicht an die Niederlagen denken, sondern an die Siege, die wir erlebt haben durch deine mächtige Hand. So wollen wir dir danken, dass du uns auch in der Zukunft noch mehr Siege schenkst und so, dass wir sehen dürfen, wie sich Berge unserer Sünden von uns hinwegheben werden, weil du uns gnädig bist und weil du uns dabei zu überwinden machst. Das wollen wir glauben und daran wollen wir festhalten. Und dafür wollen wir dir auch von ganzem Herzen danken. In deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus. Amen.